Hunderte, wenn nicht Tausende von Vorsorgeausweisen, die ich schon gesehen habe. Jetzt stell dir mal vor, jeder würde seine Pensionskasse richtig vergleichen und dann habe ich ein Alterskapital, das einfach doppelt oder dreifach so hoch ist.
Ja, was sind so die wichtigsten Fragen betreffend Pensionskasse, wenn die Leute zu dir in die Beratung kommen?
Also die werden richtig hässig, oder? Der Bonus ist gar nicht mehr so spannend. Hauptsache, sie verzinsen PK mega gut.
Und darum sage ich immer, vergleichen, vergleichen, vergleichen.
Das führt dazu, dass du noch dann vielleicht doppelt so viel Geld in einer PK drin hast.
Gibt eine gewisse Unsicherheit betreffend der ganzen steuerlichen Situation.
Ich bin immer noch überzeugt, dass mit einem Index langfristig...
Es gibt durchaus einige Pensionskassen, die in Kryptos investieren.
Der hat jetzt 500-600'000 Stutz genommen und ist auf Thailand und hat jetzt dort seinen Spass. Also, why not? Oder? Es bringt nichts, wenn du zum Chef gehst und sagst, hey, wir haben eine scheiß Pensionskasse.
Willkommen zum Pensionskassen-Podcast. Zweite Meinung zur zweiten Säule. Da bekommst du klare Antworten, unabhängige Einblicke und konkrete Tipps rund um deine berufliche Vorsorge. Die Folge wird präsentiert von pensionskasse.com, einem umfassendsten Vergleichsportal der Schweiz mit über 130 Pensionskassen und 50'000 Datensätzen. Nutzer sparen bis zu 2'500 Franken pro Jahr und Mitarbeiter und profitieren von mehr Renten bei weniger Kosten. Jetzt vergleichen auf pensionskasse.com. Und da ist dein Host, der Florian Bodemann.
Herzlich willkommen zum Podcast «Zweite Meinung zur zweiten Säule». Heute mein Gast, der Finanzfabio. Fabio, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, mein Name ist Finanzfabio. Es gibt immer Leute, heisst du wirklich so? Was ich sehr amüsant finde. Mein richtiger Name ist Fabio Markesin. Ich bin ursprünglich ein Versicherungskind und durfte dann sehr viele Weiterbildungen machen. Zuerst ein bisschen im Versicherungsbereich, die du zu uns haben, VBV. Nicht sehr spannend, habe dann aber weitergemacht, Finanzberater IAF, Fachausweis Finanzplaner, habe dann noch den Finanzplanungsexperten gemacht. Habe gerade nach dem Fachausweis einfach arbeiten als Finanzplaner und was ich Glück hatte, bei meiner ersten Stelle als Finanzplaner, ist es so ein bisschen, hey, ich glaube, wir haben noch zu wenig Arbeit für einen Finanzplaner, aber wir haben noch eine BVG-Abteilung, die uns ein bisschen unterstützen könnte. Und dort habe ich so das erste Mal Kontakt gehabt mit Ausschreibungen, weißt, als Broker. Weil, als ich vorher gearbeitet habe, im Versicherungsaußendienst, dort hast du natürlich auch PK-Beratungen gemacht, aber einfach für deine eine Firma. Und dort muss ich sagen, hey, so krass, wie wenn du eine Pensionskasse musst verkaufen musst oder wenn du plötzlich anfängst, Vergleichen machen. Weil du weißt natürlich gar nicht, wie die Konkurrenz wirklich ist. Oder du kommst ja nur Bescheid über vom Kunden, ja, wir machen es bei euch oder wir machen es noch mit anders. Aber wieso, weißt du eigentlich gar nicht genau. Und wenn du dann wirklich mal so Ausschreibungen machst für Pensionskassen, muss ich sagen, dort habe ich extrem viel gelernt über PKs. Was mir heute im Job als Finanzplaner natürlich extrem behilflich ist, um das Ganze ein bisschen anzuschauen. Plus, ich weiss nicht, wie viele Hunderte, wenn nicht Tausende von Vorsorgeausweisen, die ich schon gesehen habe. Das hilft natürlich auch extrem. Ja.
Klar. Was ist deine Meinung zur zweiten Säule?
Hey, ist etwas, was wir unbedingt stärken müssen. Man hört immer wieder politisch, wir müssen die AV stärken und sagen, hey, lasst doch das Kind mal sterben und geht richtig Pensionskassen. Oder? Weil es ist ein Kapitaldeckungsverfahren, oder? Jeder spart für sich. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man seine Vorsorge selber richtig stärken kann. Also natürlich, glaube der dritte Säule, mit dem meine ich nicht nur die Säule 3a, sondern auch die freie Vorsorge, oder dass man selber Vermögen aufbauen. Aber immer wenn du gezwungen bist zu etwas, und wir sind ja als Arbeitnehmer, sind wir gezwungen, einen PK zu haben, dann schau doch, dass du aus dem das Beste machst. Also kümmere dich um deine Pensionskasse. Und als Angestellter hast du halt auch ein bisschen die Schwierigkeit, dass du nicht allein kannst darüber entscheiden kannst. Aber was viele nicht wissen, auch der Arbeitgeber kann nicht wirklich alleine darüber entscheiden, wie welcher PK das du bist. Und das Gespräch wirklich aktiv suchen.
Genau, jetzt wo du in dieser Beratung warst oder im BVG die Ausschreibung gemacht hast, was ist dir dort so aufgefallen? Was sind so deine Schwerpunkte und sind so deine RH-Erlebnisse im Vergleich, wo du vorher einfach eine Pensionskasse vertrieben hast?
Hey, ich glaube, eins, was ich gemerkt habe, ist, man will immer Äpfel mit Äpfel vergleichen. Was ich absolut verstehe, weil das wäre der faire Vergleich. Aber ich weiss nicht, wie dienlich das wirklich ist im Kunden am Ende des Tages, wenn du Äpfel mit Äpfel vergleichst oder sagst, hey, weil der Plan, den du heute hast, ich finde den gar nicht so gut. Ich würde den noch abändern. Oder? Also mit dem Äpfel-mit-Äpfel-Vergleich machst du quasi deinen Job, oder? Soll erfüllt. Aber wenn du dem Kunden wirklich eine Dienstleistung machen willst, müsstest du ihn eigentlich auch beraten, hey, ist der Plan, den du bis heute gehabt hast, überhaupt sinnvoll? Und nachher, wenn du das im Nachhinein machst, dann müsstest du eigentlich nochmal eine Ausschreibung tätigen für den neuen Plan. Und dann kann es wieder Unterschiede geben. Was ich viel gesehen habe, ist natürlich, wenn Sparprozent gleich bleiben, dann sind Sparprozent gleich. Also 8% von 100 ist immer 8. Also es wird nicht mehr oder weniger. Bei den versicherten Leistungen kannst du extrem Geld sparen. Oder? Die Risiken sind anders tarifiert. Und auch bei den Kosten von einer Pensionskasse, die sie hat. Oder dort merkst du auch nochmal einen extremen Unterschied. Und das ist eigentlich das, wo du am Schluss ausgewiesen hast. Oder, hey, wenn du Äpfel mit Äpfel vergleichst, beim einen kostet einfach die versicherten Leistungen ein paar 100 Franken weniger pro Mitarbeiter. Und die Kosten von der PK, die du auch hast, meine PK haben auch Angestellte, die müssen auch Miete zahlen und so weiter, dort kannst du auch noch mal ein paar 100 Franken sparen. Oder? Das macht halt je nachdem, wie viele Mitarbeiter das du hast, etwas aus. Mhm. Oder? Was wir dann in der Beratung gemacht haben, ist, also respektive was ich mega viel gemacht habe, ist, ich kann immer die Sparbeiträge aufzutun. Weil, das ist eine sehr rudimentäre Rechnung, aber ich sage immer, wenn der Arbeitgeber die Sparbeiträge um 2% erhöhen, also kannst du ja halb-halb machen, 1% mehr von den Arbeitnehmern und 1% mehr von den Arbeitgeber. Nach dem, was er eigentlich schon eingespart hat bei den Kosten für die Leistungen und nach Steuern, ist er etwa gleich weit, aber es macht halt extrem viel aus für den Arbeitnehmer, was sein PK-Kapital in Zukunft angeht.
Genau, man sieht es natürlich in den letzten Jahren oder häufig auch, dass wenn man eine Ausschreibung seriös macht, dass man dann extrem viel sparen kann im Risiko und Verwaltungskosten. Also wir haben durchaus Kunden, die haben weit über 1'000 Franken pro Mitarbeiter und Jahr können sparen können, in der Risiko- und Verwaltungskosten.
Das ist eigentlich krass
eigentlich. Es geht immer um viel Geld. Also im BVG ist es immer so, es ist eben nicht eine Hausratversicherung, wo es um 50 oder 100 Franken geht, sondern es geht wirklich dann um grosse Beträge, jedes Jahr wiederkehrend, wo man da optimieren kann. Und dann ist es natürlich schon so, es gibt häufig den Fall, dass der Arbeitgeber sagt, ja grundsätzlich wollen wir nicht mehr sparen. Wir haben ja eigentlich das Budget für die Mitarbeiter. Und wenn die Pensionskasse jetzt so viel besser ist, dann sind wir durchaus bereit, bessere Leistungen zu haben. Und dann bist du doch wieder im Schritt und sagst, okay, man hat zuerst eine Ausschreibung gemacht, hat einen Vergleich gehabt, hat gesagt, okay, wir können viel sparen, nimmt die besten 3 vielleicht nochmal 3 und schaut, dass dort alle die Sparbeiträge dann aufgehen, damit es ungefähr gleich ist. Dann haben wirklich die Versicherten massiv mehr Verzinsung und auch wesentlich höhere Beiträge. Ja.
Genau. Krass. Ja. Und weißt, was du ja auch sehen musst, oder, ist so ein bisschen, der Schweizer ist so wechselfaul, was Bankkonten angeht, was Krankenkassen angeht. Aber sobald sie mal einen Krankenkassenwechsel machen und für das ein paar hundert Franken im Jahr sparen, haben sie mega Freude. Oder so, wow, wirklich, oder mit der Franchise das richtig einstellen und das ganze Thema. Dort haben sie mega Freude und das machen sie dann auch, weil sie den Effekt gerade sehen. Oder? Jetzt stell dir mal vor, jeder würde seine Pensionskasse richtig vergleichen und sieht einfach, hey, ich bin heute, wie alt bin ich, 37, ich muss noch mal 28 Jahre bügeln, wenn es schief läuft, oder wenn wir die AV endlich richtig würden anpassen, müsste ich nicht nur 28 Jahre, sondern 33 Jahre noch länger arbeiten, oder? Was ist Stand heute mein zukünftigen Alterskapital und dann vergleiche ich das mit anderen Möglichkeiten, weißt, mit einer PK, wo besser verzinst oder eben günstiger ist und so weiter. Und dann habe ich ein Alterskapital, das einfach doppelt oder dreifach so hoch ist, einfach nur, weil ich mich einst darum gekümmert habe. Das ist ja eine insane Vorstellung eigentlich. Oder? Und das ist immer das Gleiche wie Geld. Oder kümmere dich um dein Geld, bist lieb zu deinem Geld und irgendwann wird das Geld auch lieb sein zu dir. Oder? Das sage ich immer wieder.
Genau, und die Erfahrung habe ich auch. Ich habe schon durchaus Leute gehabt, die mir angerufen und gesagt, hey, ich habe Vorsorgeausweis von mir und meiner Frau gegenübergelegt. Er verdient viel mehr.
Ja.
Hat aber wesentlich tiefere Verzinsung, weil er, wenn er eine Vollversicherung ist, Frau, hat auch noch einen besseren Plan an sich. Ja. die projizierte Rente oder auch das, was sie jetzt schon haben, und auch die projizierte Rente ist massivst unterschiedlich. Und dann fragen sie, okay, wo geht das ganze Geld an bei mir, oder? Und es ist halt so, wenn man eine Pensionskasse hat, wo relativ tief zinst, oder? Dann ist das ein Unterschied, den man gar nicht wirklich einschätzen kann. Vor allem mit dem, auf die lange Frist mit dem Zinseszinseffekt.
Ich glaube, da kommt es auch extrem auf den Vorsorgeplan drauf an. Oder? Also, das ist auch etwas, was ich immer wieder beobachte. Oder? Du hast so eine sehr klassische Mann, Frau, die zu dir in die Beratung kommen. Und der Mann hat einen besseren Lohn. Und nachdem, wenn du aber PK-Dusch vergleichen, merkst du ja übrigens ihre Frau, die 30.000, 40.000 Franken weniger verdient, weil sie halt Teilzeit arbeitet oder was weiß ich, hat am Schluss gleich ein Alterskapital oder sogar noch ein höheres Alterskapital als der Mann, oder? Und dann siehst du, wie der Kiefer runtergeht, oder? Bei beiden, und die Frau sind plötzlich so ein bisschen stolz da hockt, oder? Und du musst sagen, hey, das ist jetzt einfach rein der Vorsorgeplan, weil sie vielleicht keine Koordinationsabzug hat oder der im Pensum angepasst ist oder weil sie einfach höhere Sparbeiträge hat oder eben auch schlussendlich bei einer PK ist, wo besser tut für Zinsen. Oder? Also das ist schon am Recht amüsant, muss ich sagen.
Ja, ich nehme es so wahr, es gibt Leute, die sich wirklich genau um Pensionskassen kümmern und das sehr bewusst sind, aber es gibt auch einen sehr grossen Teil, wo da quasi die Unterschiede etc. gar nicht bewusst sind und auch in einem Vorstellungsgespräch,
weil das ist ein Vorstellungsgespräch, oder? Wir reden, was haben Sie für Lohnvorstellungen und du hast einfach mal einen Lohn raus, aber nie wird eigentlich gefragt, ja, ich weiss schon, was ich gerne für einen Lohn hätte, aber zum schauen, ob das auch wirklich fair ist, müsste ich auch wissen, wie sind auch die PK-Leistungen, oder? Weil vielleicht hast du beim vorherigen einen super PK gehabt, bekommst jetzt ein bisschen mehr Lohn über, aber deine PK-Leistung ist extrem schlecht, oder? Und in der Long Run, also wenn du das Game anschaust bis 65, das Finanzspiel, machst du dann halt einfach viel, viel weniger. Obwohl du ein bisschen höheren Lohn gehabt hast, was zu mehr Steuern führt, also das muss man immer ein bisschen überlegen.
Ja, was sind so die wichtigsten Fragen betreffend Pensionskassen, wenn die Leute zu dir in Beratung kommen?
Hey, zu mir kommen sie ja die Beratung vor allem für Finanzplanungen, oder? Und du machst einfach mal den Vergleich, aber basic, was ich mir immer mit allen mache, ist wirklich den Vorsorgeausweis durchgehen. Weil, sagen immer, 50 Regeln, 50% von den Leuten, 50% von den Leuten ab 50 haben die Hälfte von ihrem Vermögen in der Pensionskasse und können den Vorsorgeausweis nicht lesen, oder? Das ist eine Katastrophe. Und eben, wenn ich Männlein, Weiblein habe bei mir in der Beratung und ich auch mit beiden durchgehe und dann du halt wirklich siehst, was ist das Alterskapital der jeweiligen, dann merkst du mal, dass der Vorsorgeplan an und für sich ja unterschiedlich muss sein. Und ich gehe einfach mal das durch. Oder? Dann merkst du halt schon bei gewissen, sie verschrecken ein Stück weit und fragen dann, ja, was kann ich jetzt machen? Und dann ist er wirklich, such das Gespräch mit deinem Arbeitgeber. Oder bring ihm Argument, wie das du PK könntest verbessern kannst oder warum es so wichtig ist, weil vielen fehlt halt einfach der Weitblick, oder? Und ich meine, heute, wo du ja auch fairerweise auch nicht weisst, wie lange bist du überhaupt bei diesem Arbeitgeber? Ich meine, früher, meine Eltern hat noch, also mein Vater hat 2 Karrieren gemacht, 20 Jahre beim ersten Arbeitgeber, 20 Jahre beim zweiten Arbeitgeber und that's it, oder? Und heute wechselst du halt alle 2-3 Jahre. Aber trotzdem, es ist ein Vehikel, weil du nimmst ja das Geld immer mit, oder? Und die nächsten Fragen zu der PK sind eigentlich eher banaler Natur, und zwar lohnt sich ein PK-Einkauf? Oder das ist so ein bisschen, okay, PK-Einkauf, da geht es ja den Leuten nicht wirklich darum, dass sie die Altersvorsorge stärken in meinen Augen, sondern eigentlich wirklich um Steuern sparen, oder? Mhm. Was sehr ein dankbares Geschäft ist für uns Finanzplaner, weil wir können das super planen. Es ist ein risikofreie Renditen eigentlich in dieser ganzen Geschichte, oder? Ausser du hast einen PK mit einer massiven Unterdeckung, oder musst sagen, hey, wenn du im Fall stirbst, das Geld, das du eingekauft hast, das geht wie Anführungs- und Schlusszeichen verloren. Also, es dient nur in einer verbesserten Rente für deine Hinterbliebenen, was nicht so freudig ist. Und dann natürlich die grosse Frage, die ich dann wieder verstehe, und für das braucht es uns Finanzplaner, ist dann Kapital oder Rente. Oder? Und was ich da auch immer wieder merke, ist, die Leute haben so ein Schwarz-Weiß-Denken. Also, entweder gibt es nur Rente oder nur Kapital. Die ganzen Mischrechnungen, ich glaube, das ist vielen nicht mal bewusst, dass das auch noch geben würde.
Aber was machen die Leute, wenn sie merken, ihre Pensionskasse ist eigentlich nicht gut, sowohl im Plan wie auch in der Anlage? Ich meine, Gehen Sie an. Gehen Sie an zum Arbeitgeber und sagen, hey, wir haben eine Pensionskasse, wenn die letzten Jahre irgendwie nur 1,25% verzinst, über lange Dauer. Im Überobligatorium sieht es noch trauriger aus, wenn ich das vergleiche, zum Beispiel auf pensionskasse.com, da sieht man die riesen Unterschiede, oder? Wird darüber geredet, oder wieso, ich frage mich immer, wieso sind die grossen Pensionskassen die, wo die nicht die beste Leistung haben, oder umgekehrt gefragt, wieso sind die mit den besten Leistungen nicht viel grösser? Gerade wenn man jetzt die Anlagen anschaut, dann kann man eigentlich konstant sagen, okay, die haben wirklich massiv bessere Performance gehabt und müssten aufgrund von der Leistungen eigentlich viel mehr evaluiert werden.
Was hey, es kommt mega darauf an, was du für einen Mensch vor dir hast, glaube ich, am Ende vom Tag. Oder? Es gibt Menschen, die regen sich richtig fest darüber auf, wenn du ihnen aufzeigst, auf deine PK ist gar nicht so gut, wie du immer gemeint hast. Oder? Also die werden richtig hässig, oder? Mhm. Die würden am liebsten sofort das Handy in die Hand nehmen und irgendeinen Vorgesetzten anrufen, oder? Und es gibt Leute, die sind dann so ein bisschen, ja, ist halt so, kannst du nichts machen, oder? Und das ist ein bisschen, bei denen ist es fast ein bisschen schwieriger als bei dem, der hässig ist. Weil der hässig ist, dort musst du halt, dort weisst du, dass der am nächsten Tag ins Geschäft wird, go poltern. Und den musst du richtig aufklären, oder? Also, dem musst du Varianten aufzeigen, wie kommt er zu einer Lösung. Weil das Schlimmste wäre ja eigentlich, wenn du sagst, hey, du hast einen scheiß PK, der säckelt dein Geschäft. Und das Geschäft kann dann wieder davon überzeugen, dass es ein guter ist. Weil dann bin ich der, der den Job falsch gemacht hat. Also, du musst ihn eigentlich mega gut vorbereiten. Du musst ihm wie Argument mitgeben, warum er die PK jetzt wechseln soll, plus ihm auch erklären, es geht ja nicht nur um dich. Mhm. Dein Chef ist vielleicht genauso betroffen von dieser ganzen Geschichte wie du. Mhm. Und der rechts von dir hockt im Büro, der ist auch betroffen von dieser ganzen Geschichte, oder? Dass du auf das nimmst. Weil dann geht er dort an und sagt, hey, wir als Firma brauchen eine bessere PK-Lösung. Und dann musst du mir eben aufzeigen, hey, vielleicht kannst du Geld sparen in den versicherten Leistungen oder Gebühren von der PK können tiefer sein. Dass auch die Firma selber noch dann merkt, hey, vielleicht können wir etwas machen für unsere Arbeitnehmer, die uns gar nicht mehr kostet, vielleicht sogar durch Geld sparen, aber alle haben mehr davon am Ende vom Tag, oder? Und das wäre natürlich eine Win-Win-Situation für alle Parteien, oder?
Ja, was unsere Erfahrung ja quasi ist, es ist häufig relativ viel Unsicherheit damit verbunden. Und was wir jetzt machen, ist ein Webinar, oder, dafür, dass jeder eigentlich genau nachvollziehen mit den Fakten, Zahlen, Daten, Fakten, seine Pensionskasse vergleichen kann, wo er dann herzlich zu eingeladen sind und sagt, okay, ich bin dieser Pensionskasse, wie sieht es im Vergleich aus zum Markt? Und dann kann jeder eingehen, okay, ich sage mal, ich habe 300'000 Altersguthaben. In den letzten 5 Jahren habe ich aufgrund von der Verzinsungsdifferenzen und einer der besten 50'000 Stutz weniger Verzinsung bekommen. Und 300'000 Franken ist noch nicht ein grosses Altersguthaben. Oder? Dann haben wir aufgezeigt, in den letzten 5 Jahren, was das bedeutet. Oder ich habe auch schon Firmen gehabt, das sind 300 Mitarbeiter. Wenn man dann mal aufzeigt, hey, die Firma hat in den letzten 5 Jahren allein in der Verzinsung 9 oder 10 Millionen weniger gehabt, als möglich gewesen wäre bei einer guten Pensionskasse, dann wird den Leuten wirklich bewusst, was die Differenzen sind. Und dort führen wir ein Webinar durch, oder, wo man dann sagt, okay, der kommt dann jeder, der dann rausgeht, hat dann ein File und dann sagt, okay, wenn ich Pensionskasse wechseln würde, hat das die und die Differenz für mich. Oder wenn die Zahl vom gesamten Unternehmen, wo ja jeweils in der Ausschreibung bekannt ist, eingeht, dann sieht man gerade, was das für alle Mitarbeiter eigentlich bedeutet hätte. Und ich habe das Gefühl, mich stört es eigentlich wirklich, dass die Pensionskassen, eben, wo wirklich gut sind, an sich nicht
so unbekannt sind
und nicht mit Offerten quasi überflutet werden, sondern
sind muss ich ja sagen, sind sie ein Stück weit selber schuld, haben sie schlechtes Marketing.
Ja,
und dann stelle ich halt auch immer ein bisschen in Frage, wollen die Pensionskassen überhaupt wachsen oder wollen sie das eigentlich gar nicht?
Also in der Regel ist mit der Erfahrung, dass im Moment die Situation so ist, dass vor allem die, wo viele Industrieunternehmen oder wo sich geöffnet haben gegenüber neuen Anschlüssen, es gibt auch öffentlich-rechtliche, die sich geöffnet haben gegenüber neuen Anschlüssen, durchaus offen sind, oder? Ja. An sich zum Teil sehr gute Struktur haben, das heisst, ein technischer Zins vielleicht 1% oder weniger und ein Deckungsgrad, wo die volle Wertschwankungsreserve schon erreicht ist und in den letzten Jahren sehr gute Performance gehabt, das heisst, in den nächsten Jahren wird man dort wirklich eine gute Verzinsung bekommen. Das heisst, man merkt einigermaßen laufend, ist durchaus realistisch, dass man 6-7% Verzinsung bekommt. Oder wenn man jetzt 2024 anschaut, oder die Pensionskassen, die so am besten verzinst sind, 14,25% oder oft all die, die über 10% verzinst sind, haben meistens die Rendite eigentlich nicht direkt erwirtschaftet, sondern haben aufs Gesamtkapital, weil er gute Renditen erwirtschaftet, haben aber den Aktiven können mehr geben, als sie wirklich gehabt haben, weil sie ja für die Rentner nur 1% oder sogar noch weniger gebraucht haben. Und das ist der Effekt, der natürlich relativ stark ist.
Lustige Geschichte. UBS hat ja bei ihren Mitarbeitern Pensionskassen, und er hat ja das Spiel ein paar Mal gemacht in den letzten Jahren. Und wenn ich so mit meinen UBS-Kollegen auf ein Feierabendbier gehe, dann ist plötzlich der Bonus ist gar nicht mehr so spannend. Hauptsache, sie verzinsen PK mega gut, oder? Weil das macht dann, je nachdem, wie viel du schon in der PK drin hast, recht viel Geld aus und dann noch steuerfrei. Also die haben fast viel mehr Freude mittlerweile an dem als am Bonus, was natürlich auch ein Novum ist, dass du das mal hörst von Bankerkollegen, oder? Das ist recht amüsant eigentlich.
Ja, also es ist natürlich, oder? Die haben ein gewisses Guthaben, nachher sind es, glaube ich, 12% gewesen. Das schenkt dann halt.
Das stell dir das mal vor, wenn du
irgendwie schenkt
die Kiste drin hast, oder? Dann einfach 12%.
Das sind 60.000 Franken, oder? Wenn man es vergleicht, es muss wahnsinnig frustrierend sein für die Leute, die immer noch bei 1,5, 2 oder 3% sind, ja. Oder wenn man den Quervergleich hat im Markt. Ja. Und darum sage ich immer, vergleichen. Und das hoffe ich natürlich, dass du beiträgst natürlich mit deiner Finanzberatung, weil es ist aus meiner Sicht einer der grössten Hebel, die man hat, für langfristiges Kapital zu haben und eine gute Rente.
Ja, und eben, was ich vorhin gesagt habe, wenn du sowieso musst Beiträge zahlen, dann schau, dass du das Maximum daraus bekommst, oder? Also das ist für mich eigentlich das Logischste von der Welt, oder? Dass du sagst, okay, ich muss, also hole ich so viel daraus raus, wie ich nur kann.
Mhm.
Und das braucht halt einen gewissen Einsatz, oder? Das ist da, wo ich immer sage, mit kümmert euch um euer Geld, oder? Einen gewissen Einsatz. Aber wenn das du berechnest, du bist irgendwie 40, musst du mal 25 Jahre, und kümmerst dich darum, dass dein Geschäft eine gute PK hat, und das führt dazu, dass du noch dann vielleicht doppelt so viel Geld in einer PK drin hast. Das ist ein wahnsinnig geiler Stundenlohn, den du da selber nach dann rausholst, oder? Und du machst den Dienst an alle. Also du bist nach dem nächsten Weihnachtsfest bist du der Held von allen, oder?
Genau, und was man auch noch unterschätzt, vor allem jetzt für die jüngeren Zuhörer, eine Vorsorgekommission ist an sich sehr spannend, oder? Weil man ist nachher eigentlich immer mit der ganzen Geschäftsleitung, also CEO, CFO ist dort noch dabei, und dann sind auch die Arbeitnehmervertreter, also wenn es euch wirklich interessiert. Das
könnte dann ein Karrierebilder sein.
Ja, dann ist man zum Beispiel mit dem Netzwerk, also man lernt die Leute mal Gesicht zu Gesicht kennen und sieht die eigentlich regelmässig, oder, in diesem Rahmen. Und wenn ihr die Idee natürlich gut einbringt, dann kann man sich durchaus auch so einen Namen machen. Und es sind alle eigentlich das gleiche Interesse. Also das heisst, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, oder, die sind dort wirklich beide drauf raus. Und für die Geschäftsleitung geht es zumindest so viel in der Regel, was es Prozentverzinsung ausmacht. Und dann ist es wirklich immer wichtig, dass man halt auch eine Ausschreibung macht mit jemandem, der unabhängig ist von Provisionen und Courtagen. Nicht, dass sie einfach offengelegt werden, sondern auch die Pensionskassen, die keine Provisionen zahlen, in die Ausschreibung reinkommen. Ich bin letztes Jahr in einer Firma gewesen und gesagt, sie haben gar nicht gewusst, dass es Pensionskassen gibt, die keine Provisionen zahlen. Die sind einfach wie weg vom Radar gewesen.
Ja, vor allem, okay, wer weiss, dass es irgendwie 1100 oder wie viele Pensionskassen gibt. Also die sind ja absolut unbekannt. Ich meine, die meisten können vielleicht 3 aufzählen, oder? Ja,
das ist schon so.
Die 3, die sie aufzählen, sind nicht per se gerade die besten, oder?
Also, nein, wir haben auch auf dem Portal über 130 Pensionskassen. Und mit denen haben wir über 80% von allen Versicherten. Es gibt natürlich gewisse Massen, die ganz grossen sind und die auch abdeckt. Und dann gibt es natürlich schon auch sehr, sehr ganz noch kleine, die in Zukunft noch konsolidiert werden. Oder in den Nullerjahren hat man noch über 3000 Pensionskassen gehabt. Momentan ist noch ein Drittel davon. Die Konsolidierung wird ein Stück weit weitergehen. Wenn man es sieht, Holland hat noch etwas über 100 Pensionskassen.
Ja.
Für doppelt so viele Arbeitnehmer wie die Schweiz und sehr ein ähnliches Modell. Also Konsolidierung ist durchaus etwas, das weitergehen wird.
Okay.
Genau, jetzt mal grundsätzlich als Finanzplaner hat man immer das Gefühl, die empfehlen, wie wenn es darum geht, Renten oder Kapital, allermeistens Kapital, weil das gibt natürlich nachher einerseits auch noch Folgeaufträge. Ist das so oder wie siehst du das als Finanzplaner?
Hey, also bei mir geht es um Folgeaufträge, weil ich verkaufe keine Finanzprodukte, oder also ich werde wirklich nur für die Beratung gezahlt. Aber natürlich, wenn jemand Geld bezieht aus der Finanzplanung, also aus der Pensionskasse, ist es Job vom Finanzplaner, Leute zu erklären, was machst du mit dem Geld. Weil auf dem Konto liegen lassen, kannst du es nicht, oder? Mhm. Und bei mir ist es halt dann eher strategisch, wie es machst, aber wie es der Kunde am Schluss umsetzt. Also feel free, oder? Also ich habe mit niemandem einen Vertrag, wo ich irgendwie einen Kickback würde bekommen, wenn er dort eine Million anbringt oder so. Also da habe ich absolut überhaupt nicht. Aber es ist schon so, es gibt sehr viele gute Argumente für den Bezug von Pensionskassengeldern, oder? Es gibt natürlich auch Argumente, die für die Rente sprechen. Aber in der Regel macht jeder Finanzplaner eigentlich mal eine Variante Rente. Und dann macht er noch eine Variante Kapitalbezug. Und dann siehst du halt den Unterschied, oder? Das eine ist eine steuerliche Frage, oder? Mhm. Willst du Einkommensteuer zahlen auf deine Rente lebenslang? Oder beißt du eigentlich in den Sauriöpfel und zahlst halt viel Kapitalsteuer in einem Jahr? Aber nachdem hat sich es dann ergeben. Und dann kommt es natürlich extrem auf die Umstände vom Kunden an. Also, du kannst nur jemanden, der Wohneigentum hat. Der hat durch den Eigenmietwert, den man momentan hat, natürlich so eine hohe Steuerbelastung, wenn er pensioniert ist, dass er etwa gleich viel Steuern zahlt wie vorher, weil er hat ja die ganzen Abzüge nicht mehr. Also das ist kein Arbeitsvertrag mehr, das ist kein Abzug mehr für Essen auswärts, du kannst die Säule 3 Jahre nicht mehr einzahlen. Oder? Also steuerlich gesehen ist pensioniert sie eigentlich gar nicht so spannend. Oder? Und dann bist du vielleicht wirklich froh, wenn du nicht noch deine PK-Rente musst versteuern. Oder?
Klar, aber gerade sind wir beim Thema, oder? Im Moment ist ja doch einiges im Gang. Es gibt eine gewisse Unsicherheit betreffend der ganzen steuerlichen Situation. Wie fließt das ein in eine Finanzplanung?
Ja, das ist ein das Problem, das wir haben. Oder? Wir müssen halt immer noch mit den Fakten rechnen, die wir heute haben. Oder? Also, du bist ja schon nur eingeschränkt in einem Finanzplanungstool. Sagen wir, Eigenmietwert wird abgeschafft. Oder ich habe nie das Höckchen in meinem Tool, wo ich sagen kann, jetzt tust du mal ohne Eigenmietwert rechnen und ohne Abzug von den Hypothekarzinsen. Oder? Also, für uns eigentlich noch cool, wenn du für die Beratung gezahlt hast, dass du sagen, ja gut, jetzt müssen wir eigentlich die Finanzplanung mal anpassen. Oder? Und du musst halt immer mit den Fakten rechnen, die du heute hast. Oder? Was du natürlich kannst machen, ist, kannst mal eine Excel-Tabelle machen, wenn jetzt deine Kapitalsteuern erhöht werden bei der Auszahlung, wie das würde aussehen. Oder? Aber ob das denn die ganze Finanzplanung oder der Entscheid von Kapitalbezug oder Rente tut, wirklich maßgeblich beeinflusst, ich weiß es nicht. Oder ich würde jetzt mal sagen, nein, es gibt mehr Argumente.
Ich glaube, es geht in der Tat auch mehr darum, dass natürlich die Einkäufe steuerlich begünstigt sind und die natürlich sehr attraktiv sind im Voraus, wenn man es nachher wieder
Du wirst immer noch Steuern sparen mit Pensionskassen-Einkäufen. Oder vor allem, wenn du es richtig machst. Oder ich meine, unser Ding ist ja auch da, je nachdem, in welchem Alter das ein Kunde zu einem Finanzplaner geht, geht es entweder darum, dass du die Finanzen wirklich optimierst, oder es geht darum, dass du nur noch Fehler vermeiden musst. Oder Fehler vermeiden ist zum Beispiel verdienen 100'000 und kaufe in einem Jahr 100'000 Pensionskassen ein. Das sind alles so Späße, die wir auch schon gesehen haben. Du musst sagen, das macht überhaupt keinen Sinn. Du würdest das auf 3, 4, 5 Jahre aufteilen, hättest du mehr davon gehabt. Genau, ja. Also stell dir das zwar schon noch recht lustig vor, wenn du einmal mal in deinem Leben vom Steueramt einfach eine Einzahlungsschein bekommst mit 0 Franken drauf. Und das wäre schon mal cool.
Ja, ab 24 würdest du noch während der Personensteuer musst du immer zahlen. Ja, aber klar, ja, nein, die steuerliche, es ist natürlich, man sagt ja immer, das BVG sei ja eigentlich steuerbefreit oder zur Steueroptimierung zum Teil da, was man oft immer vergisst, ist, wenn man die Geschäftsberichte anschaut und vor allem die Vermögensverwaltungskosten anschaut, dann gibt es ja durchaus Pensionskassen, wo in der Immobilien Grundstückgewinnsteuer oder Handänderungssteuer doch recht grosse Beträge zahlen. Das konkrete Beispiel ist das Garo 2023, oder die haben etwa 1,2% knapp, 1,1% oder so Vermögensverwaltungskosten insgesamt gehabt, die sie ausgewiesen haben. Mhm. Davon sind aber über 0,7% Steuern für Immobilien, Grundstückgewinnsteuer.
Okay.
Und das schenkt dann doch noch recht ein. Und man unterschätzt vielleicht auch, wie viel das dort das BVG durchaus noch an Steuern zahlt. Wenn man die Geschäftsberichte schaut, dann sieht man, dass das nicht eine Ausnahme ist. Es gibt durchaus vor allem Pensionskassen, die eher einen älteren Bestand haben, die halt Immobilien veräussern, die dann auch doch noch recht steuerpflichtig werden. Das muss noch ein Entscheid oder ein Fakt, der eigentlich sehr selten berücksichtigt wird, wie viel das dort über das BVG doch auch noch Steuern gezahlt wird. Mhm. Wenn deine Finanzberater grundsätzlich sind, immer darauf führen, dich darauf zu, so habe ich das Gefühl, dass du oft extrem sagst, tiefe Kosten, schau die Kosten an. Wie siehst du das bei Pensionskassen? Da ist ja der Trend nicht eindeutig, dass die Pensionskassen mit höheren
Kosten. Also, du willst investieren nachher?
Genau, ja.
Hey, da kommt mega auf den Kunden drauf an, was er für ein Typ ist. Oder wenn er jetzt wirklich einer ist, der sagt, hey, ich mache das selber und ich traue mir das auch zu, dann ja, dann gang mit den tiefen Kosten. Oder ich bin immer noch überzeugt, dass mit einem Index langfristig den Vermögensverwalter schlägst. Bin ich sehr stark davon überzeugt. Und dort merkst du eigentlich schon, hat jemand schon vorher Erfahrung gesammelt im Investieren? Also investiert einer schon seit 10, 20, 30 Jahren? Oder gehört er jetzt erstmal vom Investieren? Oder? Und der, der nicht bereit ist, sich selber darum zu kümmern, oder, der geht halt zum Vermögensverwalter, zahlt dort etwas mehr, aber es wird dann auch wirklich umgesetzt. Oder? Ich meine, der ganze Plan ist nicht, wenn auch dann nicht umgesetzt ist. Kosten von einer Pensionskasse, muss ich sagen, verfolge ich zu wenig. Das ist dann doch zu weit weg mittlerweile, weißt du, wo ich vielleicht nicht mehr mache. Aber was ich halt einfach gesehen habe, oder? Es gibt Eintritt in einer Pensionskasse, es gibt Austritt in einer Pensionskasse und da schaffen immer Menschen dran, die das irgendwie administrativ machen müssen. Vielleicht in ein paar Jahren wirst du den Prozess automatisieren oder KI macht es, I don't know. Aber ich glaube schon, dass es wert ist, dass eine Pensionskasse Geld kostet, vor allem wenn wir uns überlegen, was für Summen dass die Pensionskassen für uns ja auch verwalten und steuern. Oder? Also, ja. Ich habe das Gefühl, sie sind für das, was sie machen, immer noch günstig.
Das auf jeden Fall. Ich denke es auch vor allem international. Oder? Was ich gesehen habe, ist zum Beispiel, dass in den USA gibt es Pension Funds, die noch massiv grösser sind als in der Schweiz. Oder?
Ja.
Und die investieren 20% in Startups. Da kommt wirklich Venture-Kapital hin. Und darum ist der Kapitalmarkt jetzt so viel dynamischer. Oder? Das heisst, haben dann aber auch ganz andere Kostenstrukturen. Ja. An sich habe ich immer das Gefühl, ich habe doch noch ein bisschen das Herz für Startups und dass da eigentlich so innovative Jobs entstehen, dass wir
ja, die besten. 20% ist zu viel.
20% ist natürlich eine riesen Summe. Die Initiative da, von den Startups und André Silberschmidt hat das Ziel, 0,5% zu erreichen von der Pensionskasse.
Eben, also.
Das ist auch etwas, wo wir sind, oder? Und wo überhaupt einmal ein Ziel ist. Es gibt jetzt, 20% ja. Ist auch ein Extrembeispiel, aber das ist natürlich auch eine amerikanische Mentalität, oder? Die sind wirklich bereit, die Risiken zu nehmen und wissen, dass es dann auch Schwankungen gibt. Aber sie haben auch schlussendlich die Firmen, entsprechend performen. Und sie haben auch, was wichtig ist in diesen Kosten. Wenn ich früher nachher immer denke, tiefe Kosten ist wirklich ein wichtiges Kriterium. Heute sage ich, wenn du im 10-Jahres-Schnitt sehr gute Performance hast und ein bisschen höhere Kosten, ist das absolut in Ordnung. Weil es gibt durchaus
Beispiele. Absolut bei dir. Aber weißt du, bei den Kosten, wenn du jetzt anschaust beim Investieren, ist es ja so, die Börse geht auf und runter.
Mhm.
Und das Problem ist ja, selbst wenn du jetzt wieder auf Privatperson abgebrochen, wenn du bei einem Vermögensverwalter bist und du machst trotzdem Minus, du hast trotzdem die Kosten. Mhm. Oder? Und das ist ein bisschen das. Plus, du musst ja irgendwie, wenn sie es auf Privatperson anschauen, kann ein ETF für 0,2%, mhm. Oder? Der macht eine Rendite von 7% im Schnitt. Das heisst, wenn ich in einem anderen 1% mehr zahle, erwarte ich in Return mindestens 2% mehr Rendite.
Klar,
ja. Jedes Jahr. Oder? Und das muss ja irgendwie funktionieren. Bei einer Pensionskasse dasselbe. Oder? Wenn sie teurer ist, muss sie halt einfach mehr können leisten. Oder? Aber auch in den schlechten Jahren, nicht nur in den guten. Und dort wird es dann halt eben schwierig.
Ja, es gibt natürlich auch verschiedene Anlageklassen. Das hängt sehr stark davon ab, welche Anlageklasse du beimischst. Wenn du vor allem alternative Anlagen hast oder Private Equity, die sind ja. Natürlich die grossen Kostentreiber. Das sehen wir jetzt vor allem bei der Stadt Zürich, die eigentlich jetzt sehr hohe Kosten hat im Vergleich, aber Performance halt bringt. Da muss man auch sagen, grundsätzlich sind halt auch Immobilien teurer zum Bewirtschaften als ein Obligationen- oder Aktienportfolio. Ja. Das ist natürlich extrem günstig. Das kann man irgendwie 0,04%.
Ja, aber ich meine nur am Ende vom Tag, wenn du gleich Rendite hast oder die gleiche Leistung, logisch nimmst du den, der günstiger ist.
Richtig. Also wobei, was man eigentlich sagen muss, ist, was entscheidend ist, ein Sharpe Ratio, oder? Unter welchem Risiko du eine gewisse Performance erwirtschaftet hast.
Ja.
Wenn du mit weniger Risiko eine wesentlich bessere oder die gleiche Performance erwirtschaftest, ist das durchaus etwas wert.
Ja.
Aber die Überperformance muss kommen, wenn man die Kosten hat. Und ich verstehe auch, dass jetzt gerade, wenn man in Startups investiert oder dort, wo man halt sich wirklich mit jeder Firma extrem auseinandersetzen muss, dass dann höhere Kosten vorhanden sind, als wenn man natürlich auch passiv irgendeinen Index gekauft und eigentlich gar nicht muss verstehen, was da drin ist, irgendwie hat das in den Index geschafft, ich muss ihn kaufen.
Gut, eben, dann kommt es auch wieder darauf an, von welchen Beträgen reden wir oder am Ende des Tages, ob sich die ganze Geschichte lohnt oder nicht. Andere 0,5% finde ich, kann man mal antesten, oder? Das ist ein bisschen Diversifikation, sage ich jetzt mal, vom Rest. Das Upside ist gut, aber wenn wir schon bei dem Thema sind, dann würde ich sagen, ja, dann schaut doch das Thema Bitcoin ein bisschen besser an, oder als Pensionskasse, oder dass wir dort noch einen Teil investieren
können. Genau, es gibt durchaus einige Pensionskassen, die in Kryptos investieren, aber wirklich sehr marginale
Teil. Ja, gesagt, nicht Kryptos, ja.
Gut, ja, es
ist ein Unterschied.
Ist ein Unterschied, ja. Man kann da unterschiedliche Meinungen haben. Die sind jetzt sehr, also die es dann haben, die sagen dann auch, ganze Web 3.0 kommt quasi insgesamt.
Ja.
Bisher, aber das ist ja, weil wir auf gute Jahre gehabt, hat das ganz klar zu einer Überperformance geführt, bei einer besseren Diversifikation. Aber man hat noch nie, man zwar schlechte Jahre gehabt für Kryptos, aber nicht irgendwie wirklich längerfristig schlechte Jahre. Also natürlich ist klar, dass wenn man es jetzt anschaut und ein Backtesting macht, ist man besser gefahren in dieser Anlageklasse, weil sie einfach durchgehend nur gestiegen ist.
Also es gibt ja da viel, Merki Baumann hat mal einen Vortrag gehabt, die sind ja kryptoaffin oder vor allem ein Fan von Bitcoin, wo sie mal Asset Allocation gezeigt haben von einem Portfolio und der Unterschied, ob du kein Bitcoin drin hast oder 1% bis 5%. Oder? Und die Begründung ist ja immer so ein bisschen die, so, wenn du 1% verlierst auf 1 Million, dann ist es quasi nichts, oder? Aber wenn das 1% eine Überperformance hat, ziehst du halt die Rendite von deinem ganzen Portfolio extrem auf, oder? Und das ist so ein bisschen da, wo man müsste im Auge behalten, oder?
Aber klar,
da gibt's noch ganz, Startups werden wieder eine Geschichte, oder? Wenn du 0,5% verlierst, dann ist es kein Weltuntergang, aber wenn du mal eins drunter hast, wo einen richtigen Ausreißer hat, kannst du natürlich auch eine Überperformance anbringen mit dem Ganzen.
Ja, also der Punkt, den ich jetzt sehr valid finde, oder bei den Startups, ist auch, selbst in Deutschland investieren, glaube ich, die amerikanischen Pensionsfonds 15 Mal mehr als die eigenen deutschen. Und wir bilden all die Leute aus, haben eigentlich das ganze Netzwerk etc. und schlussendlich profitieren dann, oder von denen, die, was dann aufgeht, profitieren dann hauptsächlich dann doch wieder die Amerikaner, die einfach wesentlich stärker und aggressiver sind im Kapitalmarkt.
Die sind halt einfach mehr bereit, Risiko einzugehen.
Genau, ja. Das sind schon erstaunlich. Und es gibt ja sehr viele Startups, die dann irgendwann mal gezwungen werden, die in der Schweiz gegründet worden sind und nachher umsiedeln müssen in ein anderes Land, weil es keine Anschlussfinanzierungen findet. Und da gibt man sich einerseits natürlich schon gewisse Standortvorteile, die ich durchaus gesehen und denke, okay, vielleicht selbst oder 1% kann man durchaus prüfen. Kann man durchaus prüfen, oder? Als Vergleichsportal würde ich es nachher sehen, ob das wirklich die Performance mehr bringt oder nicht. Was sicher ist, natürlich, weil die Kosten nur gehen, weil seine Investments sind natürlich wesentlich teurer zu machen als Investments in eine passivierte Anlage.
Ja, spannender Ansatz, ja.
Genau. Jetzt noch mal ein bisschen zurück zu dir so mit deinen Finanzplanungen. Was empfiehlst du grundsätzlich? Rente oder Kapital oder eine Mischform? Was ist so der...
Hey, sie erwarten immer so alle in Pauschalempfehlungen, oder du musst es wirklich, wirklich durchgehen und auch ein bisschen berücksichtigen, was hast du für einen Typ Mensch vor dir. Und das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn jemand Erfahrung hat im Investieren, bist du viel schneller beim Kapital bezogen, oder? Aber da gibt's so einfache Sachen wie, ja, was ist der Altersunterschied von diesen zwei Personen, oder? Wenn das 2-3 Jahre sind, dann spielt es jetzt eine Rolle, oder? Aber wenn das 10-15 Jahre sind, oder, dann spielt es schon noch extrem eine Rolle, was ist mit den Witwenrenten, oder? Andererseits könntest du wieder argumentieren, ja, 40% von dem Geld ist verloren nachher, oder, wenn jemand stirbt, weil die Witwenrente ist nur 60% von der Altersrente, oder? Also du kannst es hin und her diskutieren, oder? Schlussendlich muss es ins Gesamtkonzept passen. Aber ich würde jetzt sagen, wenn du den Vergleich machst, und das macht aber wirklich jeder Finanzplaner, Rente oder Kapital, und dann kommt es natürlich auch darauf an, was für eine Rendite setzt du ein beim Kapital, oder? Also welche Rendite wird er erzielen noch mehr? Oder wenn du einen 7% einsetzt, dann sieht die Plan immer viel, viel besser aus, als wenn du die Rente nimmst, oder? Du musst ich verzinse viel mit 5%, oder? Mhm. Und je nach Wunsch mache ich dann noch genau das Gleiche mit 3%, oder? Aber irgendwie dürfen sie auch nicht zu weit weg von der Realität sein, weil die 7% ist das, was wir hatten in der Vergangenheit im Schnitt, wenn du jetzt nehmen sie ein Word
anschauen. Ja, also gehst du davon aus, dass wenn du etwas Kapital bezieht, dass er es rein in einen Aktienindex investiert? Oder ist es
nein, du machst natürlich schon. Ich meine, das ist ein Teil von der Strategie für nach der Pension. Oder? Also, was ich jetzt zum Beispiel mache, ist, ich gehe schauen, wie hoch wäre seine Rente, wenn er die Rente würde nehmen würde. Und sagen wir, das ist 30'000 Franken. Oder? Dann mache ich quasi wie ein Töpfchen, wo ich 150'000 Franken drauf tue. Also das wäre so quasi 5 Jahre Rente. Oder? Mhm. Und also, zuerst gehst du mal eine Auszahlung, dann tust du Kapitalsteuern abziehen. Nachher schaust du, dass sie einen Notgroschen haben, beide, auf den eigenen Namen, von irgendwie Kosten von 3 bis 6 Monaten. Da musst du auch wieder im Gespräch schauen mit dem Kunden. Und dann vom Rest, den du dann noch übrig hast, also du hast schon mal recht geschmälert, oder, das Ganze, du hast 5 Jahre Rente auf die Seite. Das ist das Verzehrstöpfchen. Und den Rest du investieren. Und was sich da halt anschickt, ist wirklich, dass du einen ETF wählst, wo Dividenden auszahlen. Oder dass du quasi wie schon eine Aufbesserung hast, weil du hast noch dann vielleicht nur noch deine AV-Renten und je nachdem hast du vielleicht noch Limiteinnahmen oder so, aber sonst hast du eigentlich kein Einkommen mehr. Oder? Dass das quasi wie eine Rentenaufbesserung ist. Und ich habe das auch mal hin und her gerechnet gehabt, indem dass du einfach die effektiven Renditen nimmst, wo passiert sind in dem ETF oder auf die letzten 7, 8 Jahre und dann einfach mal würdest einsetzen, hey, das und das. Natürlich, das ist kein Garant für die Zukunft, aber einfach, dass du so eine gewisse Annäherung hast, wie das könnte sein, wenn es eben nicht nur pauschal 5% aufgeht oder Jahr für Jahr, sondern dass du dann mal ein Minus hast von, was haben wir gerade die letzten Jahre, mal 10% Minus hast oder was, wie dir das wieder oben runterreisst, oder? Aber das ist halt eine Planung, oder? Du baust eine gewisse Strategie auf. Jeder Kunde weiss, dass er keine Garantie hat für das Ganze, aber es könnte mal aufzeigen, wo angeht die ganze Geschichte. Und dann ist ja noch das andere. Vielleicht haben sie ja nicht nur Pico-Gelder, weil die letzten 5 Jahre vor der Pension, oder, werden so viele 3A-Konten aufgelöst, oder? Und je nachdem, was du für einen Kunden hast, kann sein, dass sie in den Säulen 3A nochmal die Hälfte so viel Geld angesammelt haben, wie in der Pensionskasse drinnen, oder? Also, das ist auch recht Geld verhandelt. Du musst ja alles anfangen einplanen nachher. Und dann gibt es noch die, die sagen, hey, ich brauche noch eine Wohlfühlreserve von 100'000 Franken und top.
Mich hat mehr interessiert, so die Asset Allocation, oder? Wenn du mal das Pensionsalter erreicht hast, im Grunde genommen keine Möglichkeit mehr hast, das auszubessern, wenn das Geld verloren ist oder quasi, wenn es böse schlecht ist, oder? Dann hast du ja trotzdem einen laufenden Kapitalverzehr. Pensionskassen per se, die eine alte oder eine Struktur haben, wo sehr viele Altersrentner haben, sind auch in der Regel konservativer, haben mehr Obligationen, damit sie sich den Cashflow immer sicherstellen können und Schwankungen weniger stark ausfallen. Ich habe das Gefühl, natürlich als Privatperson ist man natürlich in einer ähnlichen Situation, oder?
Die Schule sagt ja, oder im Finanzplanerschule machst, lernt dich eigentlich, dass die richtige Aktienquote ist 100% minus dein Alter. Und das muss ich sagen, das finde ich schon ein bisschen sehr konservativ. Also die Schulung ist auch zu Zeiten, wo es noch Zinsen gegeben hat auf dem Konto oder also die Obligationen noch ein bisschen mehr abgeholt.
Sind da Immobilien eingerechnet oder nicht?
Nein, sie gehen eigentlich wirklich an und sagen, dein Alter, ja, Immobilien solltest du eigentlich einrechnen, ja. Genau. Also, und dann fängt das Problem ja schon an. Ja. Oder ich meine, bei Pension, die meisten haben so viel Geld in Immobilien drin, dass das halt ein bisschen... Das ist eh extrem verzehrt.
Also, sobald du noch ein Eigenheim hast, ist das natürlich ein relativ grosser Anteil. Oder?
Bei den meisten
dann,
Leute, ja.
Wenn du dann natürlich, dann ist das Haus schon mal, sagen wir 60%, und wenn du 65 bist, ja, dann hast du 35% Aktien und noch das Haus und dann noch 5%, dann ist
schon... Irgendwie Cash rumliegt.
Ja, dann ist natürlich die Situation, falls es mal runtergeht, schon noch
viel tun sich in der Finanzplanung ja auch schwer, das Haus zu verkaufen. Irgendein. Also, Aktien wieder verkaufen ist kein Thema, oder? Und ich meine, eben nach 5 Jahren fährst du natürlich an von Umschichten, oder? Dann baust du deine ETFs wieder ab, wenn es nötig ist. Aber dass eine Immobilie mal verkauft wird, mit dem tut sich so wahnsinnig schwer. Außer bei denen, wo du wirklich weißt, hey, look, sorry, mit 75 hast du kein Geld mehr. Wir müssen deine Immobilie verkaufen, oder? Und das ist natürlich schon etwas, wo du mit den Kunden musst besprechen und sie langsam anführen, oder? Und das kann sein, dass du das erste Mal den Gedanken pflanzt in jemandem, dass er irgendwann seine Immobilie wird verkaufen. Weil mit dem Bachstein kannst du halt an der Kasse von Coop halt einfach immer noch nicht zahlen. Oder? Das geht nicht.
Und Reverse-Hypotheken sind bei uns noch sehr umgekommen. Also unüblich.
Kennt fast niemand, oder? Plus, Banken sind da natürlich auch sehr vorsichtig, oder? Also, ich meine, letztes Jahr habe ich von irgendjemandem ein Mail bekommen. Er ist jetzt 40, er plant in 7 Jahren ein Haus zu kaufen, ob er überhaupt noch eine Hypothek bekommt. Und dann muss ich sagen, also realistisch gesehen, die meisten Leute kaufen alle um 50 um eine Immobilie. Es ist ja nicht, dass du 25 dir schon eine Immobilie leisten, außer du hast extrem viel geerbt oder du hast direkt eine Immobilie geerbt. Oder? Aber sehr viel sind es zwischen 45 und alle 55, wo sie etwas kaufen. Also ja, das ist gang und gäbe, dass du dort etwas bekommst. Aber mit 65 wird es dann also wirklich extrem schwierig, schon nur eine Hypothek verlängern, oder? Und ich meine, dann hast du ja dann siehst du, die Kundenbeziehung, hat er seine Hypothek immer pünktlich gezahlt oder nicht? Also in meinen Augen wären das eigentlich die besten Kunden, oder? Weil du kannst Gift drauf nehmen. Wenn das Geld knapp wird, was du immer wirst zahlen, ist das Dach über dem Kopf. Das wirst du immer als erstes priorisieren, oder? Keine Ahnung, warum sich Banken so schwer tun mit dem Thema.
Ja, vor allem, weil ja eigentlich Belehnung abgenommen hat.
Und wer für Immobilien steigt ja. Also, ein kleines schwieriges Thema, wo nicht immer auf Logik basiert, in meinen Augen. Oder ich kenne das Bankengeschäft, das ist wirklich viel zu wenig.
Oder es gibt auch die Vorgabe von der FINMA, dass fix die Einkommenssituation sein muss. Und gewisse Banken halten sich daran, andere sind ein bisschen flexibler.
Ja, aber eben gesunder Menschenverstand. Ich meine, es ist ja nicht so, dass du dem Pensionierten gefallen tust, wenn du noch dann zwingst, in eine Mietwohnung zu gehen, wo er einfach 3- oder 4-mal so hohe Kosten hat wie vorher. Oder? Also das, eben, gesunder Menschenverstand fehlt da in dieser Thematik.
Genau, und das ist ja wirklich, eigentlich ist noch interessant, wenn jetzt eine Bank kommen würde in der Schweiz und eine Reverse-Hypothek anbieten würde. Ich habe das Gefühl, das hätte eigentlich theoretisch schon einen recht grossen Markt.
Du musst vielleicht für die Zuhörer die Reverse-Hypothek noch erklären.
Reverse-Hypothek ist, wenn man eigentlich das Haus als Sicherheit gibt, wie Hypothek, und anstatt, dass man die Hypothek abzahlt, eigentlich immer erhöht und eigentlich von dem Geld lebt, weil man irgendwann sagt, das Haus wird eh verkauft und gehört dann mehr oder weniger der Bank. Und dann gibt es gewisse Limiten, die man dort erreichen kann. Und es gibt Länder, da ist das relativ üblich. Man hat das Gefühl, gerade in einem Land wie der Schweiz wäre das durchaus ein Markt. Aber ich nehme an, die FINMA hat da nicht so das Interesse daran, dass es bisher noch fast keine Bank anbietet.
Ich glaube, auch dort kommt es darauf an, weißt, wie weit ist die Hypothek schon abgezahlt? Was hat die Liegenschaft da wert zugenommen? Ich meine, meine Großeltern hätten noch für 12 Kilo Äpfel und ein Snickers können ein Haus kaufen am See, oder die Zeit ist auch vorbei. Aber das Haus am See ist heute Millionen wert, oder? Und hat nie eine grosse Hypothek drauf gehabt, oder verhältnismäßig zu heute extrem wenig. Dort kannst du so Gespäss natürlich machen. Ich weiss von einem Fall, das war nicht ein Kunde von mir, aber ein Banker hat mir das erzählt, weil er es so lustig gefunden hat. Hat er mit seiner Frau zusammen wirklich das Haus abzahlt, und dann ist einfach die Frau gerade kurz nach der Pension gestorben, und er ist dann so da gewesen, ja, jetzt habe ich das abzahltes Haus, ich bin 65, mir geht es noch super gut, habe jetzt einen Unglücksfall gehabt, was mache ich jetzt? Und der ist dann zu der Bank gegangen und hat gesagt, hey, schätzt mal meine Hütte. Die haben die Hütte geschätzt, irgendwie 1,2 Millionen, und er so, ja, wie viele Hypotheken ändern wir jetzt? Oder? Und dann die Bank, ja, 50% können wir belehnen. Der hat jetzt 500-600'000 Stutz genommen und ist auf Thailand und hat jetzt dort seinen Spass. Also, why not? Oder? Kann ja auch funktionieren.
Natürlich, also dann, braucht der Typ die Immobilie gar nicht mehr unbedingt.
Ja, das ist einfach die Sicherheit noch drin. Oder?
Genau. Aber kommen wir nochmal zurück auf das Thema grundsätzlich Pensionskasse und Leute, die in der Pensionskasse sind, wo sie merken, hey, eigentlich entgeht mir mega viel Geld in dieser Pensionskasse, weil die Verzinsung so tief ist, weil die Kosten verhältnismäßig hoch sind. Was ist denn die Erkenntnis? Wie gehen die Leute denn wieder vor?
Erstens, mega gut, machst du einen Podcast, wirklich, der sich um das Thema kümmert. Oder? Weil, eben, wie wir vorhin gesagt haben, die Pensionskasse ist so ein extremer Hebel für dein Vermögen über dein ganzes Leben, dass du dich darum kümmern musst. Aber das Wissen ist halt einfach nicht vorhanden. Oder? Und das ist wirklich da, ich gebe mir nochmal so 2-3 Stichwörter mit, wo sie können ansprechen können, aufgrund von ihrem Vorsorgeausweis. Weil das ist da, wo die meisten noch irgendwie können greifen können. Mhm. Plus, wenn du das erzählst im Geschäft, sei es im Kaffee oder weiss ich nicht wo, dass nachher die Leute heimgehen oder schnell ihr PK-Tool einloggen, schnell ihre Vorsorgeausweis anschauen und sagen, ah, das hat er gemeint, ja, stimmt. Und dann plötzlich hast du so wie ein bisschen, Leute im Geschäft, die dich auch unterstützen in dieser Mission, oder? Und nachdem musst du halt, es bringt nichts, wenn du zum Chef gehst und sagst, hey, wir haben eine scheiß Pensionskasse, oder? Mhm. Ja, wo ist die Grundlage, oder, für das Ganze? Du musst ihm aufzeigen, schau, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das könnte man besser machen. Ja. Dann aufzeigen Alternativen und vor allem auch gerade erklären, dass das nicht mal zwingend das Geschäft mehr muss kosten. Mhm. Oder? Und dann liegt es halt wirklich auch an deinen Vorgesetzten, oder? Dass sie das Thema entweder an die richtige Stelle weiterbringen oder sie gerade Entscheidungsmacht darüber haben und nachdem musst du halt eine Sitzung einrufen. Und dann musst du halt auch wieder vorbereiten gehen und Sachen gut erklären und dann musst du halt darauf pochen, dass man eine Ausschreibung macht, also dass man einen PK-Vergleich macht. Oder? Und was ich ihnen auch sage, hey, wenn das Geschäft Fragen hat, dürfen sie gerne auf mich zukommen. Ich unterstütze das normal. Mhm. Passiert logischerweise fast nie. Es ist eigentlich mal hochgekommen, wenn man das Geschäft angerufen hat. Aber sonst passiert es nicht. Aber ich habe schon Rückmeldungen bekommen von Leuten, hey geil, wir haben es jetzt angeschaut, wir haben einen Termin oder hey, wir wollen jetzt PK wechseln. Also das kann passieren, aber es braucht einfach den Input von Neumann, dass es überhaupt wieder auf dem Radar ist von den Leuten. Weil im Daily Business gehen so Geschichten halt einfach
Genau. Ich meine, ich glaube, welche Fragen sind es konkret, wo die Unsicherheit ist? Also, wir können eben, bei uns kann man ja abladen, Zahlen, Daten, Fakten. Was die das, Pensionskasse bietet?
Das kann ich so nicht sagen. Bei mir geht wirklich das meiste über den Vorsorgeausweis. Und dann musst du sagen, hey, das, was ich jetzt aus dem Vorsorgeausweis herauslese, schliesse ich daraus heraus, dass du nicht den besten Vorsorgeplan hast. Und das sind einzelne Punkte. Lohndeckelt bei 65.000 Franken.
Also BVG, ja.
BVG, genau. Volle Koordinationsabzug und deine Sparbeiträge sind auch nur gemäss BVG, oder? Nachher kannst du schon nur mal schauen, das Alterskapital, oder? Die meisten Kunden, die ich habe, die sind irgendwie, oder Vorsorgeausweise, die ich bis jetzt gesehen habe, die sind zwischen 450 und 550.000 Franken, oder? Also im Schnitt eine halbe Million. Wenn du extrem drunter bist, oder, dann entweder schaffst du Teilzeit, dann ist es irgendwie irgendwo durch wie klar, oder du hast wirklich eine schlechte PK. Natürlich haben wir Ausreißer, 800.000, 1 Million, ich glaube schon, ich mal gesehen, war irgendwie 2,8 Millionen gewesen. Also weißt, das gibt's alles auch. Dort ist natürlich auch ein fetter Lohn im Hintergrund, aber das kannst du ja auch noch anschauen. Wie hoch ist dein Lohn, oder? Und nachdem gehst du schauen, wie hoch sind deine versicherten Leistungen. Ja. Und dann so eine Handgelenk mal Pi-Rechnung, wie gross deine Lücken ist. Es ist ja nicht nur schlechtes Alterskapital, es kann ja auch sein, dass einer im Verhältnis zu seinem Lohn eine viel zu tiefe BVG-IV-Rente hat. Also Pensionskasse-IV-Rente hat, wenn du weißt, die IV-Rente von der AV die ist gedeckelt, oder? Also dort wird es nicht viel mehr geben. Und wenn ich das anschaue, du hast irgendwie 50.000, 60.000 Franken Lücken, dann musst du sagen, ja, dann sind auch die Leistungen nicht wirklich gut.
Ausreichend, ja. Es ist halt vielen nicht bewusst, und darum sagen viele Arbeitgeber, okay, wir wollen einfach möglichst günstig
akzeptieren einfach ihre Pensionskasse.
Und dann möchtest du natürlich nicht
mehr rauskommen in dem Thema, oder? Ich meine, wenn du nicht weißt, was du alles nicht weißt, woher willst du wissen, ob es eine gute oder eine schlechte Pensionskasse ist, oder wo du musst nachhaken, oder was du überhaupt könntest vergleichen, oder?
Ja, und dann gibt's einfach mal das böse Erwachen, dass man da doch noch eigentlich ein Rechtsdefizit hat, oder respektiv die gewohnten Lebensumstände wahrscheinlich nicht weiterführen können, wie man sich das vorgestellt hätte, wenn man noch pensioniert ist.
Gut, das ist ein schwieriges Thema. Oder? Das, die Leute verstehen nicht, dass wenn sie, meine, heute das Leben ist, 8 Stunden schlafen, 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden Geld ausgeben. Und nachher ist es, ja, 8 Stunden schlafen wirst du auch nicht mehr, weil ja, brauchst du nicht mehr so viel Schlaf plötzlich. Es ist dann plötzlich irgendwie 18 Stunden Geld ausgeben am Tag, oder? Und dann so schockst du die Heim um und es ist langweilig, oder? Aber jetzt könntest du eigentlich all das machen, was du immer vorgenommen hast. Sie machen es dann gleich nicht, muss man fairerweise auch sagen. Also, dein Leben als Pensionierter ist nicht so viel anders als dein Leben als Angestellter, außer dass du mehr Zeit hast. Mhm. Und mehr Zeit ist eigentlich nur ein Verstärker von dem, was du vorher bereits gemacht hast. Aber wenn du nichts gemacht hast vorher, dann hockst du dann halt einfach mehr Zeit ab.
Ja, das ist sicher so. Aber trotzdem, es ist einfach ein riesen Hebel, den man eigentlich hätte. Oder? Man sieht, ich habe immer das Gefühl, vor allem, wenn man Performance anschaut und Rendite anschaut, oder, dann ist man halt an einem ganz anderen Ort, wenn man bei einer guten Pensionskasse war. Und die Leute sind das eben gar nicht bewusst.
Absolut.
Gut, ich denke, soweit, wir sind schon fast am Ende des Podcasts. Erstmal herzlichen Dank. Gibt es noch Sachen, wo du das Gefühl hast, hey, das müsstest du unbedingt noch sagen zum Thema Pensionskasse, wo dir in den Sinn kommt?
Hey, Thema, haben wir, glaube ich, viel darüber erzählt. Pensionskasse, eben riesen Hebel für dein Vermögen. Es gibt noch ganz andere Stellschrauben. Wenn dich die noch interessieren, lass gerne mal in den Finanzfabio-Podcast. Und ein grosses Kompliment an dich, dass du dich dieser Mission angenommen hast, die Schweiz mehr über Pensionskassen aufzuklären, weil es ist wirklich ein wichtiges Thema, wo zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ja.
Herzlichen Dank und in diesem Fall nächste Woche wieder mit einem ganz spannenden Gast.
Das war der Pensionskassen-Podcast. Zweite Meinung zur zweiten Säule. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast und empfehle ihn weiter. Für alle, die mehr aus ihrer Vorsorge möchten machen. Vergiss nicht, auf pensionskasse.com findest du über 130 Pensionskassen im Vergleich und sparst bis zu 2'500 Franken pro Jahr und Mitarbeiter. Mehr Rente, weniger Kosten. Jetzt vergleichen auf pensionskasse.com. Bis zum nächsten Mal mit deinem Host, Florian Bodemann.